Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Als Erkrankung unter Vögeln ist die Vogelgrippe schon lange bekannt. H5N1 heißt der Erreger, ein Influenzavirus, ähnlich dem der saisonalen Grippe bei Menschen. Seit gut 25 Jahren werden weltweit immer mehr Ausbrüche von H5N1 erfasst. Und seit dem vergangenen Herbst infizieren sich nun in den USA in verschiedenen Bundesstaaten Rinder gehäuft mit der Vogelgrippe. Wie konnte der Erreger in den USA auf Rinder überspringen? Das fragte ich am Vormittag die Tierärztin Dr. Ulrike Machold, Professorin für Qualität und Sicherheit tierischer Erzeugnisse an der Hochschule Weinstephan-Triesdorf.
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil bekannt ist, dass Erreger sich anpassen und sich verändern können. Diese Erreger, sie haben ja nur eine Variante der verschiedenen Subtypen des Influenza-A-Virus genannt, haben Hüllproteine. Und diese Hüllproteine definieren erstmal die Pathogenität. Und der Übertrag auf diese Rinder wird gerade getestet und ist aus meiner Sicht, was ich jetzt gerade weiß, noch nicht sicher, wie das passiert ist.
Es gibt verschiedene Unterarten dieses Erregers. Wie unterscheiden die sich?
Ja, das heißt, zum einen werden die über die Pathogenität definiert. Pathogenität heißt, welche Erreger sind krankmachend. Das sind im Gespräch jeweils diese Erreger, die mit H5N1 schon von Ihnen genannt werden. Das heißt, H und N sind unterschiedliche Hüllproteine, die kategorisiert werden und die dann eben jeweils die Form des Erregers näher differenzieren, und bekannt als pathogen ist außer dem H5N1-Virus auch das H5N7 und H5N8-Virus.
Wie macht sich die Vogelgrippe bei Rindern bemerkbar?
In der Regel gibt es da ganz unspezifische Merkmale wie Fressunlust, Fieber, Leistungsrückgang, und dann wurde da getestet. Also das ist ganz unspezifisch.
Sind Rinder eigentlich auch bei uns und anderswo, zum Beispiel hier in Europa, gefährdet? Es kommt ja auch auf das System an, in dem die Tiere gehalten werden.
Aktuell ist es nur bekannt, dass es keine Erreger beim Rind bisher gab. Es ist noch nichts nachgewiesen. Es wird regelmäßig untersucht. Das FLI, das ist das Friedrich-Löffler-Institut auf der Insel Riem, ist da hinsichtlich Epidemiologie unterwegs, wie der Erreger aufs Rind kommt. Es besteht aber gerade eben keine Gefahr, dass es auf das Rind geht, beziehungsweise ist noch nichts nachgewiesen. Wie gesagt, Viren sind meistens komische Kameraden, so kann man das bezeichnen. Die verändern sich und passen sich an die Gegebenheiten an, und man kann es nie sagen, nie. Aktuell ist aber die Gefahr relativ gering.
Spielt für den Ausbruch in den USA die Größe der Rinderherden eine wesentliche Rolle?
Ob die Größe an sich ist, ist dahingestellt, aber man kann immer sagen, je größer die Herde ist, desto größer ist der Infektionsdruck, und die Herden sind ja bekannterweise im ganz anderen System, outdoor und in größerer Zahl als bei uns gehalten. Also das heißt, die Haltungssysteme sind dort ganz anders wie bei uns, was wir so kennen. Jetzt bei uns zum Beispiel im Süden im kleinbäuerlichen Familienbetrieb mit Dach über dem Kopf und so weiter. Also wir haben hier ganz andere Systeme, die auch aus meiner Sicht nicht unbedingt vergleichbar sind.
Menschen können sich ja bei erkrankten Vögeln anstecken. Was wissen Sie über den Erkrankungsweg über Rinder, erkrankte Rinder?
Es wird wohl in Amerika gerade getestet, wie das mit den Menschen ausschaut. Und die werden auch regelmäßig kontrolliert über Telefonate, so ist es in der Literatur beschrieben. Bekannt ist aber geworden bisher nur, dass zwei wirklich klinische Erkrankungen haben, und bei denen konnten auch die Erreger nachgewiesen werden. Und es wird beschrieben, dass diese Personen in sehr engem Kontakt zu erkrankten Rindern stehen.
Und wie sieht es aus mit der Übertragbarkeit des Erregers über Produkte von den Tieren, Milch und Fleisch?
Von den Produkten geht man immer davon aus, dass es ankommt, wie man die Produkte verzehrt. Grundsätzlich ist es so, dass das Produkt, wenn es durcherhitzt ist, keine Gefahr für den Verbraucher darstellt. Das heißt, wenn ich ein Produkt auf über 70 Grad erhitze über eine gewisse Zeit, sind die Viren in der Regel sicher abgetötet. Was man nicht machen sollte, wenn ein erhöhtes Risiko besteht, Rohmilchprodukte zum Beispiel zu verzehren. Ja, aktuell ist aber die Gefahr bei uns ja nicht gegeben, weil der Virus nicht da ist. Und beim Fleisch ist es das Gleiche. Also wenn man Fleisch gut durchgart, ist der Virus auch abgetötet und man hat auch keine Probleme. Was natürlich ein Problem darstellt, ist das, was zunimmt in der gehobenen Gastronomie mit dem rosa Fleisch, also rosa Kern. Das sollte man in dem Fall natürlich vermeiden, weil beim rosa Kern die sichere Abtötung nicht gewährleistet ist.
Wie sieht es aus mit Impfungen für Rinder? Ist so etwas geplant oder in der Entwicklung?
Geplant kann ich jetzt nicht sagen. Es gibt weder fürs Geflügel Impfungen noch für das Rind nach meinem aktuellen Stand. Eine Impfentwicklung, eine seriöse Impfentwicklung, dauert immer einige Jahre und wird auf jeden Fall, bis das mal spruchreif ist, das sieht man bei anderen Tierseuchen, in den nächsten Jahren nicht auf dem Markt sein. Also ich gehe davon aus, dass es 4-5 Jahre dauert, bis sowas kommt, wenn nicht sogar länger, 8-10 Jahre.
Die Vogelgrippe ist ja nun nur eine von mehreren Tierseuchen. Wie ordnen Sie deren Gefährlichkeit ein, verglichen mit anderen?
Gefährlichkeit bezüglich was, muss ich nachfragen?
Bezüglich der Nutztiere und bezüglich der Menschen.
Gut, Influenza A gibt es ja auch bei anderen Tierarten mit anderen Stämmen. Also das heißt, die Influenza ist nicht nur was, was beim Geflügel ist. Die sind aber jeweils auf die Tierart begrenzt. Es gibt ja auch die Influenza bei Menschen. Da wir jetzt seit langen Seuchenzüge haben mit Geflügelgrippe und immer nur Einzelfälle bei Menschen, gehe ich davon aus, dass die Gefahr sehr gering ist. Also es werden bei dem Geflügel immer mal wieder Erkrankungen mit Todesfällen aus dem asiatischen Bereich beschrieben. Und die Geflügelgrippe in dem Fall grassiert ja mit unterschiedlichen Peaks, also Höhen und Tiefen, seit 2006 bei uns. Ich gehe davon aus, dass das Risiko aktuell sehr gering ist, dass es auf den Menschen übergeht. Gleiches gilt natürlich fürs Rind, wobei diese Fälle ja erst seit Anfang des Jahres beschrieben werden. Also das Hoch der Fälle war auch so im Frühjahr in Amerika. Und da ist man auch noch am Untersuchen und Forschen, was da eben Probleme darstellt. Und wie gesagt, es wurden einige Menschen untersucht. Und grundsätzlich ist erst einmal noch nicht bekannt, dass es einen normalen Übergang gibt auf den Menschen, sondern immer nur dann, wenn der Keimdruck oder der Virusdruck, muss man in dem Fall sagen, sehr hoch ist. Also wenn die Tiere erkrankt sind und die Menschen sehr engen Kontakt zu den erkrankten Tieren haben.
Uns beschäftigt ja schon seit längerer Zeit die afrikanische Schweinepest. Wie verhält sich das Problem verglichen mit dem der Vogelgrippe?
Die afrikanische Schweinepest ist aktuell vor allem im Wildtierbestand und im Nutztierbestand unterwegs. Es ist auch seit längerem in der Population der Schweine vertreten. Also wenn man zum Beispiel sich das beim FLI anschaut, da gibt es die Karten, seit wann wir die Schweinepest haben. Und da kann man den Verlauf sehen, wie es über Osteuropa sich entwickelt hat und dann vor einiger Zeit dann nach Deutschland kam. Also hier haben wir im Endeffekt das Problem, dass es zwar im Tierbestand ist und auch immer wieder Fälle gibt, vor allem auch im Wildtierbestand, aber man Gott sei Dank über Biosicherheitsmaßnahmen das Ganze aus dem Schweineställen raushält. Und wie gesagt, der Mensch ist bisher nicht gefährdet. Und die Lebensmittel sind auch wieder, wenn man die gut durchkocht, also das Schweinefleisch, ungefährlich. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass infizierte Schweine nicht in die Lebensmittelkette kommen. Die Blauzungenkrankheit ist gerade auch wieder aktuell unterwegs und da gab es auch einige Fälle jetzt in Hessen. Also das ist auch eine Krankheit, die rein beim Tier ist, die auch ganz besonders übertragen wird, eben über Stechmücken und aktuell aber auch keine Gefahr für den Menschen darstellt.
Wir blicken zurück auf die Corona-Pandemie und haben gesehen, was da passiert ist mit Viren, die überspringen vielleicht von Tieren auf Menschen. Wie stellt sich das bei der Vogelgrippe und den anderen Seuchen, Tierseuchen dar, von denen Sie gerade gesprochen haben?
Dieser Übergang ist natürlich immer eine Möglichkeit, aber ich gehe mal davon aus, wenn man gute Hygiene wahrt, also im Umgang mit dem Tier, auch der Mensch, und die Biosicherheitsmaßnahmen ausgehend von der Tierhaltung einhält, dass wir gewisse Sachen abhalten können. Man muss immer sehen, wo ist was passiert und wie ist was passiert. Ausschließen kann man natürlich nichts. Aber wir haben natürlich auch viele Tierseuchen, die Zoonosepotenzial haben, also übertragen werden können auf Menschen und nur noch sporadisch auftreten. Also jetzt von den genannten ist die Gefahr aktuell, denke ich, sehr gering. Und ja, man muss einfach abwarten, was kommt.
Die Vogelgrippe und das Risiko für Nutztiere und Menschen, das waren Einschätzungen von Ulrike Machold von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf.